Hallo Werner.
Hallo Dominik.
Welche Beziehung hast du zu französischen Weinen?
Oh ja, das ist ein bisschen Studentenzeit natürlich. Literflaschen voll Landwein. Das Gefühl, Rotwein gehört dazu, damit man in ist. Und zwar französischer Wein.
Trocken bis lieblich. Weinwissen für alle. Der Podcast mit SWR1 Weinmann Werner Eckert.
Das ist eine neue Episode von Trocken bis Lieblich, Weinwissen für alle, dem SWR1 Wein-Podcast. Mir gegenüber steht der Weinmann Werner Eckert, ich bin Dominik Bartoschek. Und wir wollen heute unsere Sommerserie fortsetzen. Die heißt in diesem Jahr Ab in den Süden und nach Italien. In der vergangenen Episode werden wir uns heute im zweiten Teil ganz ausführlich eine Episode lang nur mit französischen Weinen beschäftigen. Und ich habe mich natürlich vorbereitet dafür und ich muss sagen, ich habe im Zusammenhang mit französischen Weinen immer wieder bestimmte Begriffe gelesen. Also französische Weine sind so international die Referenz, die setzen die Benchmark. Das ist so der Goldstandard in der Weinwelt. Warum ist das so, dass französische Weine so ein unglaubliches Renommee haben?
Ich glaube, das kann man nur historisch verstehen. Frankreich hat einfach eine Idee gehabt, wie man Weine auch international vermarktet. Es hat immer einen sehr hohen Konsum an Weinen gehabt. Und man darf nicht unterschätzen, dass die Franzosen eben durch ihre Hass-Liebe-Beziehung zu den Engländern auch den wichtigsten Absatzmarkt sozusagen immer mit bedient haben. Und das spielt eine große Rolle.
Wir werden natürlich im Laufe jetzt der Sendung auch so ein bisschen herausarbeiten, ob denn dieser Ruf auch wirklich so berechtigt ist. Aber zunächst mal habe ich gedacht, gucken wir mal auf so ein paar Fakten. Also Frankreich ist ja nicht nur renommiert und berühmt für seine Weine, sondern Frankreich ist auch, wie Italien, über das wir in der letzten Folge gesprochen haben, unglaublich groß. Also ein riesiges Anbaugebiet, liegt bei der Rebfläche weltweit auf Platz 3, hat 7-mal mehr Rebfläche als Deutschland, also wirklich eine große Menge. Und bei der Produktion liegt es sogar auf Platz 2. Jetzt bin ich wieder bei dem Punkt, da wird offenbar nicht nur viel Klasse produziert, sondern ja auch sehr viel Masse, oder?
Ja, also gerade in den großen Regionen im Süden sind die Erträge auch ganz ordentlich, ja. Und das verschafft Frankreich einfach auch eine dominierende Position am Weinmarkt.
Du hast ja selbst am Anfang gesagt, in deiner Studentenzeit wurde der Rote aus der Literflasche getrunken. Das ist auch eben französischer Wein und nicht nur die tollen, preisgekrönten, die international eben den Standard setzen.
Absolut, und das ist ganz wichtig zu sehen. Die Franzosen haben auf der einen Seite eben imagebildende Ikonen geschaffen und über lange Zeit eben den Eindruck erweckt, sie seien die einzigen, die Wein machen könnten. Auf der anderen Seite ist dort Wein natürlich immer auch ein Alltagsgetränk gewesen. Ich war früher auf dem französischen Bauernhof als Schüler und da gab es diese Mehrwegkisten mit Literflaschen drin, die oben so ein Plastikstöpsel drauf hatten, und zwar nicht ein Stöpsel, sondern einfach nur so eine Lasche war da oben drauf. Und wichtig war, wenn das blau war, dann war es der billigere, und wenn es grün war, glaube ich, war es der teurere, weil das war dann Qualitätswein.
Also schon auch ein bisschen vergleichbar mit Italien, wo wir auch auf der einen Seite Spitzenprodukte haben, aber auf der anderen Seite eben auch ganz viel Masse für den Weltmarkt produziert
das
wird.
Das ist vergleichbar mit allen. Das tun alle Weinbaunationen im Grunde. So eine ganz abgehobene gibt es gar nicht.
Du hast schon gesagt, in deiner Studentenzeit habt ihr vor allem Rotwein getrunken. Das spiegelt sich auch so ein bisschen in der Aufteilung wieder. Also 70% Rot, 30% Weiß wird in Frankreich ungefähr produziert. Stimmt das so als Faustregel?
Ja, ich denke, dass gerade in Deutschland das eben zunächst mal die Roten waren, weil man das Gefühl hatte, man kann deutsche Rote, konnte man in den 70er, 80ern nicht trinken, hieß es. Und dann war das eben der Weg zum ausländischen Wein gegenüber den Roten. Ausgenommen jetzt hier im Südwesten auch ein bisschen das Elsass natürlich, wo auch Weißwein eine Rolle spielt.
Wir werden auch heute ganz viel über Weißwein sprechen, also nicht nur über Rotwein, denn wir haben uns ja vorgenommen, in dieser Serie Weinbauländer wie Frankreich eben nicht erschöpfend zu behandeln, sondern zumindest so eine gewisse Orientierung zu geben. Und wir haben uns auch heute wieder Hilfe geholt. Ich habe Luca Lobenberg kontaktiert. Er ist Geschäftsführer von Lobenbergs Gute Weine. Das ist einer der bekanntesten deutschen Weinhändler. Und sein Vater Heiner Lobenberg, Werner, du erinnerst dich, der war auch schon mal bei uns zu Gast im Podcast, weil er mit uns über Bordeaux-Weine gesprochen hat. Denn die Lobenbergs gelten einfach als absolute Kenner von französischen Weinen. Und ich habe deshalb Luca Lobenberg vorab die Frage gestellt, welche 5 Weine aus Frankreich sollte man in seinem Leben unbedingt mal probiert haben, und das hat er geantwortet.
Das ist eine ganz schön schwierige Frage, auch wenn sie wunderschön ist, aber Frankreich ist so reichhaltig, dass es ganz schön schwer ist, sich auf nur 5 Weine zu beschränken, auch wenn es, das ist das Schöne an der Frage, so viel Spaß macht, sich durch die Weinregionen Frankreichs zu denken und darüber nachzudenken, was man mal auf der Zunge haben muss, um das Land besser kennenlernen zu können. Ich glaube, ich würde einen roten Faden wählen, und zwar international bekannte Rebsorten, einfach weil für viele international bekannte Rebsorten Frankreich heute der Goldstandard ist, und deswegen passt das extrem gut, weil sie oft hier durch Jahrhunderte der Tradition und extrem viel Detailverliebtheit zur Weltspitze sich entwickelt haben. Und Nummer 1 wäre da für mich Bordeaux. Rotweine aus dem Bordeaux, aus den Rebsorten Merlot, Cabernet Sauvignon und Cabernet Franc sind, wie ich finde, in ihrer perfekten Mischung aus Kraft, Frucht und Finesse einfach ein Must-Have, ein Must-Try für jemanden, der Frankreich kennenlernen will. Es gibt diese Rebsortenkombination auch beispielsweise in Kalifornien oder in der Toskana bei den sogenannten Super-Tuscany-Weinen. Aber ihren Ursprung und ihren Siegeszug haben diese aus Bordeaux angetreten.
Also ein Bordeaux auf Platz 1 von Luca Lobenbergs Liste. Ich glaube, das überrascht dich nicht, oder?
Nein, nicht wirklich. Der Bordeaux Blend oder Bordelaiser Cuvée aus diesen 3 Sorten. Merlot ist übrigens der mit Abstand mehr angebaute und am meisten angebaute Wein. Cabernet Sauvignon und Cabernet Franc, das ist ganz logisch. Das gibt es aber in sehr unterschiedlichen Qualitätsstufen. Das kann man eben im Discounter kaufen für, ich glaube, momentan 2,29 oder sowas die Flasche. Das gibt es aber auch für 1.000 Euro und mehr. Im Grunde immer die gleiche Rebsortenzusammensetzung und die gleiche Region. Aber das Bordelais ist so groß wie die gesamte Rebfläche Deutschlands. Auch das macht ein ganz klein bisschen klar, da muss es ja Unterschiede geben. Also ja, die Empfehlung ist ganz logisch, das muss man probiert haben. Aber es gibt sehr viele Wege nach Rom.
Das heißt, wir bräuchten eigentlich jetzt noch ganz viele Unterempfehlungen. Ja. Deswegen gib doch mal eine, wenn ich ein Bordeaux kaufe, wie viel sollte ich ausgeben? Sollte ich den beim Discounter holen oder lieber im Fachgeschäft? Woran kann ich mich orientieren?
Also ich bin bei Bordeaux und Discounter immer ein bisschen skeptisch, wie überhaupt da eine Problematik deutlich wird, die Frankreich einfach generell hat. Frankreich hat eben, war sich selbst immer genug und hatte so viel Selbstbewusstsein, so dass die strotzen davon, dass sie einfach glaubten, sie können die Benchmark setzen. Das hat sich geändert, das stimmt einfach nicht mehr. Und das merkt man an den Bordeaux-Gewächsen. Auch früher ging es da um Filigranität, da ging es um Lagerbarkeit. Und heute, wie überall auf dem Weinmarkt, ist die Frage erstmal, wie kann ich 6 Monate nach der Ernte einen Wein in den Discounter bringen, den man trinken kann. Ja, und der soll ein bisschen opulent sein, der soll keine Ecken und Kanten haben, niemandem wehtun. Das ist eine Internationalisierung, die da stattgefunden hat. Deswegen ist beim Discounter entweder er ist dürftig, karg und dünn, oder er ist irgendwie puddelig mit ein bisschen Restsüße dahingestellt. Ich bin da gerade Bordeaux kein großer Freund von. Bordeaux kaufe ich nur in der Preislage, die etwas höher ist. Ich würde mir nie so einen ultra teuren, kann ich mir gar nicht leisten. Also gucke ich, dass ich sowas ab 15 Euro aufwärts, maximal 50, wenn ich mal was Tolles haben will. Das ist die Preislage und ich trinke nicht so viel Bordeaux.
Aber ist doch zumindest eine gute Orientierung. Ab 15 Euro bekommt
ja,
man
selten,
aus deiner Sicht
Ja, selten, dass man da wirklich tolle Sachen drunter findet.
Wir hören weiter die Liste von Luca Lobenberg. Welche Weine außer Bordeaux empfiehlt er noch?
Nummer 2 und Nummer 3, da gehen wir dann in den Osten Frankreichs, ins Burgund. Ein Name, der mir jedes Mal eine Gänsehaut erzeugt und auch viele andere Weinenthusiasten auf der Welt mit der Zunge schnalzen, wenn sie über das Burgund nachdenken. Und die erste Rebsorte im roten Bereich ist Pinot Noir. Auch wieder eine Rebsorte, überall bekannt, aber so fein und beeindruckend lang und mit so vielen Geschmackseindrücken gibt es sie irgendwie nur im Burgund. Und deswegen muss man einen Pinot Noir aus dem Burgund mal probiert haben. Genauso wie man auch einen Chardonnay, und damit wären wir Nummer 3, einen Chardonnay aus dem Burgund unbedingt mal probiert haben muss. Diese vollen, cremigen, aber auch mineralisch langen, vielseitigen Weine sind für mich einfach mein persönlicher Favorit in den Weißweinen Frankreichs und ganz sicher von Anfänger bis zu absoluter Weinfanatiker immer gesucht, immer beliebt.
Also ein Pinot Noir, also Spätburgunder aus dem Burgund und Chardonnay auch aus dem Burgund. Gehst du mit? Würdest du die auch auf deine Top 5 setzen?
Ja, da kannst du gar nicht dran vorbeigehen, natürlich. Also neben Bordeaux ist Burgund die große identitätsstiftende Region, obwohl sie viel kleiner ist. Und Burgund hat eben auch die Spezialität, dass es wirklich in der Regel Rebsorten reine Weine sind. Das gibt es in Frankreich ja nicht so häufig. Das meiste sind Cuvées, aber in Burgund hat man eben diese Tradition, der Rote ist Spätburgunder und der Weiße ist Chardonnay. Ja, das sind tolle Sachen. Ich bin allerdings bei den Spätburgundern auch ein bisschen zwiegespalten, weil da der Unterschied zwischen den, also Spätburgunder ist eine Sorte meiner Auffassung nach, die kann sehr gemein sein. Und grandios. Aber sie ist selten mittelmäßig. Das ist ganz anders als ein Merlot. Ein Merlot kriegst du immer irgendwie hin. Und der tut nicht dann zumindest nicht weh. Spätburgunder, da gibt es auch in Burgund ganz viel völlig überbezahltes Zeug. Deswegen einen Burgunder trinken halte ich auch für gefährlich. Da sollte man erstens einen besseren wählen an der Stelle, zweitens den eine Weile liegen lassen. Diese Weine sind alle nicht für den schnellen Konsum gemacht. Und dann den Wein öffnen, ihm Luft lassen und sich Zeit nehmen für so einen Wein. Das sind schon eher Andachtsweine und die kosten auch viel Geld.
Aber jetzt sind wir ja hier an dem Punkt. Du hast gesagt, das sind jetzt mal Rebsorten, reine Weine. Und das bietet sich ja dann toll an für einen Vergleich. Also Chardonnay und Spätburgunder wächst ja überall auf der Welt. Ja. Und hier kann man ja wirklich mal sagen, ist es noch so, dass Frankreich da den Standard setzt, dass die Spätburgunder aus dem Burgund wirklich die besten, was auch immer das bedeutet, sind? Oder kann man sagen, ein Spätburgunder von der A, ein Spätburgunder aus Kalifornien, woher auch immer, kann diesen Standard mitgehen?
Ja, das ist so. Also wenn man internationale Vergleiche sieht, dann zeigt das in der Regel, dass die Tester kaum auseinanderhalten können, wo die Weine wirklich herkommen. Und dass sie die auch auf Augenhöhe miteinander haben. Also da gibt's zwar Mythen um die absoluten Top-Franzosen, aber die werden in homöopathischen Dosen mit der Pipette ausgeteilt. Also wenn man selbst sehr teure Weine vergleicht mit amerikanischen Pinots oder anderen, dann zeigt sich, dass die Tester das kaum auseinanderhalten können und auch im Ranking es keinen klaren Favoriten gibt. Das ist einfach heute so.
Und ist das so, weil sich alle anderen auf der Welt an Frankreich orientieren oder weil einfach alle anderen auch so gut geworden sind?
Ja, zweiteres und weil die Franzosen umgekehrt sich auch am Rest der Welt orientiert haben. Also da findet einfach eine Angleichung auf internationaler Ebene statt. Natürlich gibt es idealerweise den Terroir-Gedanken, aber das ist nicht so ohne weiteres in einer Blindverkostung nachzuvollziehen, auch nicht für Fachleute.
Wir wollen auch in dieser Episode wieder einen Weinmann von dir hören. Du testest ja seit Jahren jede Woche für SWR1 Weine, deswegen der Name Weinmann. Und für heute haben wir natürlich eine Folge rausgesucht, wo es auch um einen französischen Wein geht.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Genuss ganz nah. Der Weinmann Werner Eckert testet die Tops und Flops.
Wer hat nicht schon mal die drei Musketiere gelesen? Die Hauptfigur D'Artagnan kommt aus der Gascogne. Ja, sagen Sie, wo liegt denn das? Genau, ganz im Südwesten Frankreichs. Der Zipfel zwischen dem Atlantik und der Garonne, grob gesagt. Da werden eine Menge schlichter Weißweine produziert. Es ist auch das Stammland des Armagnac, des weniger bekannten Bruders des Cognac. Wir testen den 2020er Eau de Liège aus den Côtes de Gascogne. Bei Rossmann kostet der 4,69 €. Bordeaux-Flasche aus Klarglas mit einem sehr klassischen Etikett. Helles Strohgelb, der Wein da drinne, riecht nach Ananas, Estragon und Wachs und schmeckt erstmal erstaunlich trocken. Und dafür, dass er mit 11,5% einen eher niedrigen Alkoholgehalt hat, doch einigermaßen füllig. Zurückhaltend, aber nicht schwach. Mir fällt als erstes Seafood ein. Der gehört zu den Weinen, die für sich genommen keine Knaller sind und vielleicht eher langweilig wirken, aber tadellos zum Essen passen. Tatsächlich auch hier etwas Ananas, Apfel und wiederum Kräuterwürze. Gerade genug Säure. Lagern würde ich ihn aber jetzt keinesfalls mehr. Er ist sauber, wie er ist, aber ein langes Leben wird er nicht mehr haben. Im Vordergrund steht hier die Sorte Colombard. Dass auch Sauvignon Blanc angegeben ist, darf nicht zu viele Erwartungen wecken. Colombard bringt eben eher einfache, weniger aromatische Weine. Ein Schuss Sauvignon genügt da aber offenbar schon, um etwas Leben in die Bude zu bringen. Das ist eine sehr populäre Mischung und es gibt eine Menge recht günstiger Weine dieser Art. Da steht der hier nicht ganz oben auf der Liste. Korrekt, aber klein. 2020er Eau de Liège aus den Côtes de Gascogne bei Rossmann 469.
Der Weinmann. SWR 1 Rheinland-Pfalz.
Ja, dieser Wein hier würde es wahrscheinlich nicht in deine Top 5 der französischen Weine schaffen, nehme ich an. Was ich aber gerne ansprechen würde, ist, du hast von dieser populären Mischung gesprochen aus Colombard und Sauvignon Blanc. Das ist ja was sehr typisch Französisches, dass wir dort nicht von Rebsorten reinen Weinen sprechen, sondern dass eher die Herkunft im Mittelpunkt steht. Anders als bei uns in Deutschland. Ja. Wie kommt das?
Es ist in allen romanischen Ländern so, aber Frankreich ist sicher die führende Nation dabei. Die Idee dahinter ist einfach, früher war das auch in Deutschland so. Der Winzer macht einen Wein und verkauft diesen Wein an den Kunden. Und der Kunde sagt, wow, dieser Wein aus XY vom Winzer ist toll. Und früher hat man eben nicht 1000 Weine gemacht aus 1000 Sorten rein, sondern zum Beispiel ein Niersteiner war auch eben früher in der Regel eine Cuvée mit einen guten Anteil an Riesling, aber auch vielem anderen Zeug drin. Und der Winzer stand dafür, dass das eben der Wein ist, den er gemacht hat, so gut er konnte. Und der Kunde hat das entweder geschätzt oder nicht. Also das ist die Urform sozusagen des Weinmarketings. Die ist in Frankreich rein erhalten und auch kultiviert worden, so dass es Kult geworden ist. Während wir in Deutschland davon abgegangen sind, wir kehren ja jetzt erst langsam zu diesem Terroir-Gedanken wieder zurück, wir sind davon abgegangen, haben gesagt, lasst uns das wissenschaftlich machen, demokratisch, jeder hat das gleiche Recht und die Sorten werden auseinandergezogen und dann gucken wir mal, machen Blindverkostungen, statt eben Mythen aufzubauen und Kultweine aufzubauen.
Und deswegen steht halt heute eher Riesling auf dem Etikett, genau, als Niersteiner.
Ja, exakt das. Und die Franzosen sind diesen Schritt nicht gegangen, sondern die haben an diesem alten Gedanken festgehalten und ihn eben überhöht sozusagen und hatten damit ja auch ganz lange ganz, ganz viel Erfolg. Und diese Cuvées sind ja auch die archaische Form der Weinbereitung viel älter als die Rebsorten reine und ziehen sich eben durch im Languedoc, also im Süden, da wo wirklich viel Wein gemacht wird, bis rüber in die Provence und ins Roussillon auf der anderen Seite. Da werden eigentlich fast nur, oder wurden bis vor kurzem fast nur Cuvées hergestellt. Aber auch dort gibt es diesen Zug zu Rebsorten reinen Weinen mittlerweile. Es gibt ganz viele Südfranzosen, die klar eine Rebsorte ausweisen. Daran sieht man, beides hat mittlerweile seine Berechtigung und beides wird international gleichmäßig entwickelt in allen Staaten.
Und Deutschland geht ja wieder zurück zu diesem romanischen eine Modell Annäherung mit dem neuen
beider Seiten. Ja, ganz genau.
Wir wollen weiter reinhören in die Top 5 von Luca Lobenberg und hören uns seine Empfehlung Nummer 4 an.
Da sind wir dann im Süden Frankreichs, an der Rhone und dort an der Südrhone und da trinken wir die Rebsorte Grenache. Grenache, finde ich, erzeugt hier an der Südrhone unfassbar volle, intensive Weine. Man trinkt einen Schluck und man kann sich minutenlang damit auseinandersetzen. Und auch das etwas, was man unbedingt mal probiert haben sollte, um auch die gesamte Breite Frankreichs kennenlernen zu können.
Werner, du hast sehr überrascht geguckt, gerade als du diesen Tipp gehört hast. Warum?
Ja. Na, ich glaube, das ist eine sehr spannende Empfehlung. Ich hätte jetzt eher an die Nordrhone gedacht und Syrah. Das ist so der Klassiker, dass er hier die Grenache nimmt, Garnacha im Spanischen. Das ist eine eher lange unterschätzte Rebe. Man hat in beiden Ländern, Spanien und Frankreich, diese Sorte immer als fülligen Massenträger gesehen, bis man mal das Potenzial alter Reben entdeckt hat. Gerade bei Grenache ist das so, dass diese alten Reben, wenn die Beeren immer kleiner werden, halt wirklich sehr substanzielle, aber auch differenzierte Weine bringen können. Ja, ich kann das gut nachvollziehen. Ich mag die Rhonweine auch die, die eben eher Grenache-lastig als Syrah-lastig sind.
4 Tipps haben wir. Jetzt lasse ich dich vorher raten. Was glaubst du, wird der 5. sein?
Champagner.
Wir hören mal rein.
Und Nummer 5, da sind wir dann weiter im Norden Frankreichs, da sind wir an der Loire und hier ebenfalls eine Rebsorte, die mittlerweile global vertreten ist, aber in Frankreich perfektioniert ist, wie ich finde, und das ist der Sauvignon Blanc. Der kommt hier von der Loire so unglaublich präzise, mineralisch, salzig daher, ist ein Erlebnis, was man mal probiert haben muss, um sich Frankreich zu nähern. Ja, und damit wären wir im Grunde bei den 5 Weinen angekommen, aber ich möchte noch einen 6. unterbringen und zwar als krönendes Finale, nämlich Champagner. Ohne Champagner hat man Frankreich nicht probiert und für mich immer nicht nur am Anfang eines Abends, sondern auch zum Ausklang eines der schönsten Erlebnisse. Und deswegen wünsche ich euch mit diesem letzten sechsten Wein, dem Champagner, ein unglaublich freudiges Verkostungserlebnis und wünsche euch allen ganz, ganz viel Spaß dabei, Frankreich durch seine Weine kennenzulernen.
Also da kam auf der Zielgeraden dann doch noch ja, der ja. Champagner vor, nachdem du schon Angst Top hattest, dass du falsch lagst mit deinem Tipp. Ja, ohne Champagner hat man Frankreich nicht probiert, sagt Luca Lobenberg. Mhm. Stimmst du zu, oder?
Ja, also ganz persönlich auch, weil ich bin ein großer Champagner-Fan. Ja, finde ich schon toll, das muss man probiert haben. Da ist eben die ganze Tradition der Schaumweinbereitung eben auch drin. Der ist nicht dort erfunden worden, der Schaumwein, eher im Süden Frankreichs. Da gibt es einige kleine Schaumweinherkünfte, die dürften viel älter sein als die Champagner. Aber dieses nordische Klima, dieses Cool Climate, also das spielt eine Rolle. Die Kombination der Rebsorten, da baut man eben Chardonnay mit Pinot Noir und der Müllerrebe, dem Pinot Meunier an. Schwarzriesling heißt er übrigens auch in Württemberg. Das ist einfach eine tolle Kombi. Und dann eben die Tradition dazu, dass diese Weine auch lange auf der Hefe liegen. Das macht eigentlich den Reiz für mich da aus. Ja, ich glaube, da muss man nicht lange drüber reden. Champagner gibt es in der Tat nicht nur in ganz teuer. Ich würde auch den nicht beim Discounter unbedingt kaufen, aber man muss nicht den teuersten Champagner nehmen. Champagner fängt schon an, Spaß zu machen in einer ja für Champagner günstigeren Preisklasse. Ich bin ein großer Fan von Winzer Champagner. Einfach mal gucken, ob man nicht nur die großen Marken, sondern auch kleine Häuser kriegt.
Damit haben wir die Liste voll. Die Top 5 von Luca Lobenberg. Also er empfiehlt einen Bordeaux, einen Pinot Noir aus dem Burgund, einen Chardonnay aus dem Burgund, einen Grenache von der Südrhone, einen Sauvignon Blanc von der Loire und ein bisschen außer Konkurrenz natürlich noch den Champagner. Was sagst du jetzt zu dieser Liste? Hättest du Lust, die so durchzuprobieren von 1 bis 6?
Ja, natürlich. Das ist sehr klar. Es ist auch richtig von den Rebsorten her und von der Bedeutung her. Natürlich, wenn man mehr Platz hätte, hat man ja gesehen,
er
hat ja auch
immer
noch mehr Ideen gehabt, kann man noch mehr machen. Zum Beispiel ist mir spontan bei so einer Hitliste eingefallen, ich bin ein Fan geworden von so ganz kleinen Regionen wie Jurançon und der Rebsorte Petit Manseng. Das ist etwas, die hat so viel Reiz wie Riesling. Die ist unglaublich säurereich, was man nicht im Süden denkt und liefert einfach eine ganz andere Facette. Also man kann da ganz, ganz viele Dinge noch finden, wenn man will.
Was weiß ich über französische Weine, wenn ich diese 6 Exemplare mal durchprobiert habe?
Ich habe eine Ahnung, wie vielfältig sie sein können. Von der schieren Wucht eines Grenache eben, von der Südrhone bis zu einem ja, feinen Champagner im Idealfall. Das ist die Bandbreite. Ich glaube, ich habe die Geschichte auch verstanden, wie Frankreich sich selbst versteht. Und das ist einzigartig. Und ich glaube, Frankreich wäre längst in der Bedeutung noch weniger wichtig, wenn nicht die Franzosen so sehr an sich selbst glauben würden. Die haben wirklich ein unglaubliches Standing, was das betrifft. Ich habe schon mit Franzosen darüber geredet, dass ihre Weine in Vergleichstests jetzt nicht so hervorstechen. Das können die echt nicht verstehen. Und sie würden auch für einen mäßig dünnen Bordeaux jeden ausländische Bordeaux Blend stehen lassen, einfach aus Überzeugung. Und das ist großartig, weil bei uns ist das aus Sicht der deutschen Winzer gesehen leider nicht so.
Oft eher ein bisschen das Gegenteil in Deutschland, oder? Ja, dass man seine eigenen Weine so ein bisschen unterschätzt. Das war für heute der SWR1 Wein-Podcast Trocken bis Lieblich, Weinwissen für alle. Mein Name ist Dominik Bartuschek und mit dem SWR1 Weinmann Werner Eckert habe ich mich in der zweiten Folge unserer Sommerserie Ab in den Süden unterhalten über französische Weine. Und Werner, auch heute entlasse ich dich natürlich nicht, ohne dass du den folgenden Satz vervollständigst. Der beste französische Wein, den ich jemals getrunken habe, war?
Ja, ein Contrieux, ein Rebsorten rein aus der Sorte Viognier, die fast ausgestorben war. Und da habe ich so ein Faible für diese Sorte. Es ist ein Weißwein mit einer unglaublich expressiven Aprikosenfrucht. Und das ist was sehr Besonderes. Und vielleicht war auch die Situation besonders. Es ist mir in Erinnerung.
Ich frage nicht nach, was die Situation war.